5-mal erhielt ich Hiebe, 3-mal wurde ich ausgepeitscht, 1-mal gesteinigt, 3-mal erlitt ich Schiffbruch. Die Liste der Leiden und Beschwerlichkeiten ist lang. Wo immer der Apostel Paulus auftritt, ruft er Gegner auf den Plan, und die sind nicht zimperlich. Mal erhält er eine Tracht Prügel, mal wird er mit Steinen unsanft vertrieben. Andernorts verbringt er Tage und Nächte in Gefängnissen. Dennoch, die Missionsreisen des Apostels Paulus sind eine Erfolgsgeschichte, jedenfalls im Nachhinein betrachtet. Ihm gelingt es, die Botschaft vom auferstandenen Christus aus dem jüdischen Kulturkreis hinaus und in die griechische und in die römische Welt hineinzutragen.
Auch über die Persönlichkeit des Paulus wissen wir einiges aus seinen Briefen und aus den Schilderungen der Apostelgeschichte. Demnach weiß Paulus offenbar zahlreiche Charaktereigenschaften und Talente in seiner Person zu vereinigen. Er ist ein Mann voll unerbittlichem Eifer für die Sache Christi. Oft lesen wir von leidenschaftlichem Temperament und Kampfbereitschaft, sogar Schroffheit in der Auseinandersetzung mit Gegnern. Zugleich ist er eine überzeugende Vaterfigur für die von ihm gegründeten christlichen Gemeinden.
Interessant sind Versuche, den Völkerapostel Paulus psychologisch zu entschlüsseln. Mehrmals bittet er im Gebet um die Heilung von einem geheimnisvollen körperlichen Leiden. Paulus beschreibt es als einen Stachel in seinem Fleisch, wörtlich: ein Bote Satans, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Für die Dresdner Religionswissenschaftlerin Hanna Barbara Gerl-Falkowitz ist dieser persönliche Zugang zum Verständnis des Paulus durchaus sinnvoll.
Er hat ja Gott gebeten, einen Stachel von ihm zu nehmen, sagt er 3-mal. Wir wissen nicht, welche Art dieser Stachel ist. Eine Bedrängung, eine Krankheit, eine Triebhaftigkeit kann es sein. Paulus deutet das ja alles nicht sehr deutlich an. Aber Gott hat sich verweigert. Warum? Weil er aus der Schwäche des Paulus etwas Starkes hervorgehen lässt. Und Paulus begreift das auf die Dauer. Und das gehört genau zu diesen gewaltigen Umdeutungen, die Paulus immer wieder schafft. Gerade aus dem Versagen begreift Paulus, dass ein Größerer aus ihm herauswirkt.
Paulus wird um das Jahr 8 nach Christus in Tarsus in der heutigen Türkei geboren. Offenbar stammt er aus begütertem und gelehrtem Haus. Paulus erlernt den Beruf eines Zeltmachers, aber er besucht auch die Rabbinerschule und wächst in die strenge jüdische Glaubenstradition der Pharisäer hinein. Berühmt ist sein Bekehrungserlebnis vor Damaskus. Dorthin reist er als Religionspolizist, als grausamer Verfolger der jungen Gemeinde der Christen, die in Jerusalem von sich reden gemacht haben, die Anhänger des Jesus von Nazareth.
Unterwegs aber, als er sich bereits Damaskus näherte, geschah es, dass ihm plötzlich ein Licht vom Himmel umstrahlte. Er stürzte zu Boden und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach: »Saul, Saul, warum verfolgst du mich?« Als er aber die Augen öffnete, sah er nichts. Und er war 3 Tage blind und er aß nicht und trank nicht.
Das Ereignis vor Damaskus wird allgemein als Bekehrungserlebnis des Paulus verstanden. Er tauschte von da ab seinen Namen von Saulus in Paulus um. Das ist griechisch und bedeutet wörtlich »der Kleine«. Manche sehen in dem dramatischen Geschehen vor Damaskus auch einen Versuch des Paulus, Anerkennung innerhalb der Jünger Jesu zu erlangen. Eine direkte göttliche Beglaubigung sozusagen, denn immerhin kannte Paulus Jesus nicht persönlich. Die beiden waren sich zu Lebzeiten nie begegnet. Die Dresdner Religionswissenschaftlerin Gerl-Falkowitz.
Ich denke, es besteht darin, die große Leistung, die Gestalt Jesu in eine Offenheit gestellt zu haben. Das heißt, sie nicht mehr nur einzig an den jüdischen Hintergrund zu binden. Man musste nicht Jude sein, um Christ zu werden. Und die zweite große Offenheit, die mit der ersten zusammenhängt, ist es gleichgültig, aus welchem gesellschaftlichen Stand man kommt, welchem Geschlecht man angehört, ob man Barbar, Grieche, Heide, Jude ist. Das heißt, eine Offenheit gegenüber dem Menschlichen. Zum ersten Mal wird das Menschliche als der eigentliche Ausgangspunkt gesehen. Und es bedeutet gleichzeitig, dass jeder den Ruf hören kann, auf den es ankommt.
Im Verlauf seiner zweiten großen Missionsreise fährt Paulus von Mazedonien aus mit dem Schiff nach Athen. Dort beabsichtigt er, wie häufig an fremden Orten, zunächst in der Synagoge zu reden. Auf dem Weg durch die Stadt wird der Apostel jedoch konfrontiert mit den vielen verschiedenen Götterbildern, Kultstätten und Philosophenschulen, für die Athen damals im ganzen Mittelmeerraum bekannt war. Lukas berichtet davon im 17. Kapitel seiner Apostelgeschichte.
Da erfasste ihn heftiger Zorn, denn er sah die Stadt voll von Götzenbildern. Einige von den epikureischen und stoischen Philosophen diskutierten mit ihm und manche sagten: »Was will denn dieser Schwätzer?« Andere aber: Es scheint ein Verkünder fremder Gottheiten zu sein. Er verkündete nämlich das Evangelium von Jesus und von der Auferstehung. Sie nahmen ihn mit, führten ihn zum Areopag und fragten: Können wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die du vorträgst? Alle Athener und die Fremden dort taten nichts lieber, als die letzten Neuigkeiten zu erzählen oder zu hören.
Die letzten Neuigkeiten hören und darüber reden, das erinnert schon fast an die Talkshow-Kultur im Fernsehen unserer Tage. Neue Lehren von fremden Göttern, es gab wohl kaum etwas, womit man die Athener damals mehr entzücken konnte. Dabei ging es aber nicht einfach um neueste Nachrichten aus fremden Ländern, sondern durchaus um ganze Weltanschauungen. Und dass hier einer von einem Gott sprach, der Mensch geworden, schändlich hingerichtet und nach seinem Tode wieder auferstanden sei, das war wirklich mal etwas Interessantes. So etwas, müssen die Athener gedacht haben, hatten wir ja lange nicht.
Da stellte sich Paulus in die Mitte des Areopags und sagte: Athener, nach allem, was ich sehe, seid ihr besonders fromme Menschen. Denn als ich umherging und mir eure Heiligtümer ansah, fand ich auch einen Altar mit der Aufschrift: einem unbekannten Gott. Was ihr verehrt, ohne es zu kennen, das verkünde ich euch. Gott, der die Welt erschaffen hat und alles in ihr, er, der Herr über Himmel und Erde, wohnt nicht in Tempeln, die von Menschenhand gemacht sind. Er lässt sich auch nicht von Menschen bedienen, als brauche er etwas. Er, der allen das Leben, den Atem und alles gibt. Keinem von uns ist er fern. Denn in ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir, wie auch einige von euren Dichtern gesagt haben: Wir sind von seiner Art. Da wir also von Gottes Art sind, dürfen wir nicht meinen, das Göttliche sei wie ein goldenes oder silbernes oder steinernes Gebilde menschlicher Kunst und Erfindung. Gott, der über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen hat, lässt jetzt den Menschen verkünden, dass überall alle umkehren sollen. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird, durch einen Mann, den er dazu bestimmt und vor allen Menschen dadurch ausgewiesen hat, dass er ihn von den Toten auferweckte.
In seiner Rede auf dem Areopag in Athen geht Paulus nicht anders vor, als wie man es von einem talentierten Prediger unserer Tage auch erwarten würde. Er knüpft an am Verständnishorizont seiner Zuhörer und lobt die Athener zunächst, weil sie religiös aufgeschlossen sind. Dann erwähnt er den Altar, der einem unbekannten Gott gewidmet ist. Solche Altäre gab es im Altertum des Öfteren. Sie verdankten sich der Sorge, man könne im gesamten Götterkosmos den einen oder anderen Gott übersehen haben. Um sicherzustellen, dass keiner zu kurz kam, widmete man diesem unbekannten Gott einen eigenen Altar, sozusagen für alle Fälle.
Paulus nimmt diesen Altar zum Ausgangspunkt, um daran zu zeigen: Der Gott, den die Christen verehren, ist nicht neu. Er spielt für euch schon eine Rolle, denn ihr habt ihm schon einen Altar errichtet. Nur, ihr kennt ihn noch nicht, weil noch niemand Kunde von ihm gebracht hat. Heute jedoch ist es soweit. Ich, Paulus, Missionar im Auftrag Jesu, sage euch: Dieser unbekannte Gott ist der Schöpfer der Welt. Eure Philosophen haben ihn bereits als den unbewegten Beweger, als den Urgeist aller Ideen identifiziert.
Paulus spricht von Gott wie von einem geistigen Weltprinzip. Zugleich beginnt er, den religiösen Kult der Athener vorsichtig zu kritisieren. Der wahre Gott, den er verkündet, braucht keine Tempel und keine Opferstatuen von Menschenhand. Er ist ungleich größer als der Mensch, zugleich aber ist er dem Menschen zugewandt. Er ist immer schon da, auch ohne dass er angerufen oder in besonderer Weise verehrt werden muss. Auch verlangt er keinen bestimmten Kult. Jedem ist er nah, denn er schuf den Menschen so, dass der Mensch ihn erahnen kann aufgrund seiner gottähnlichen Bestimmung.
Damit greift Paulus auf einige Hauptideen der griechischen Philosophen zurück, insbesondere auf die Stoiker und ihre Lehre von der göttlichen Vernunft, die alles Leben durchwaltet. Viele der Zuhörer mögen sich sofort an den zeitgenössischen Philosophen Seneca erinnert haben, der den Satz prägte: Gott ist dir nahe, ist mit dir, ja in dir.
Nun jedoch geht Paulus einen Schritt weiter und verknüpft die Rede von der allgemeinen Gotteserkenntnis mit dem biblischen Schöpfergott. Die göttliche Vernunft ist kein kaltes, ewiges Prinzip, sondern sie ist Liebe, sie ist der Schöpfung zugewandte Empathie. Erfahrbar wird sie in der Person Christi, im Menschen Jesus von Nazareth.
Hier gibt es plötzlich einen harten Bruch. Konnten die griechischen Philosophenschüler bisher seinen Ausführungen mit Aufmerksamkeit und Zustimmung folgen, schlägt das, was Paulus ihnen nun sagt, in Unverständnis um. Denn jetzt spricht der Apostel von einem Gott, der in einzigartiger Weise in der Geschichte gehandelt hat. Das Sterben seines Sohnes und vor allem die Auferweckung und österliche Bestätigung Christi hat für die Gegenwart eine besondere Heilsbedeutung, eine neue endzeitliche Qualität. Christus, der von Gott von den Toten auferweckte, ist der Erstgeborene einer neuen Schöpfung.
Paulus bringt damit eine Gottesvorstellung ins Gespräch, die dem griechischen Denken neu ist. Dass ein Gott so konkret eingreift in die Geschichte, dass er Himmel und Erde in neuer, einzigartiger Weise verbindet, indem er sich selbst in seinem Sohn der Welt zuneigt, das ist dem griechischen Weltverständnis fremd. Dass Gott allem Geschaffenen innewohnt, diese Vorstellung wurde in diversen zeitgenössischen Entwürfen des Pantheismus bereits gelehrt. Das meint Paulus jedoch nicht, wenn er sagt, in ihm leben wir. Vielmehr spricht er von einer neuen Qualität der Gegenwart durch die Auferweckung Christi. Und er bringt den Gedanken der Umkehr ins Spiel. Durch das Handeln Gottes an Christus bekommt die Geschichte einen neuen Sinn, eine neue Gerechtigkeit obwaltet in der gesamten Schöpfung. Wahrheit und Liebe regieren. Das ist mit dem Weltgericht gemeint, von dem Paulus am Ende seiner Rede spricht, wenn er sagt, dass Gott den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und vor allen Menschen dadurch ausgewiesen hat, dass er ihn von den Toten auferweckte. Damit mutet Paulus seinen Zuhörern mehr zu, als sie im Moment nachvollziehen können. Ein Gottessohn, der am Kreuz stirbt, um dann von Gott erhöht und bestätigt zu werden, das ist Torheit, für die Vernunft nicht nachvollziehbar, beharren die Philosophen. Damit ist die Missionspredigt des Paulus in Athen so gut wie gescheitert. Die Apostelgeschichte berichtet,
als sie von der Auferstehung der Toten hörten, spotteten die einen, andere aber sagten, darüber wollen wir dich ein andermal hören. So ging Paulus aus ihrer Mitte weg.
Der Wettbewerb der Meinungen und das Werben für eine als größer und wichtiger empfundene religiöse Wahrheit bleiben ein mühevoller Prozess. Erfolge sind niemals sofort ablesbar, Rückschläge, Frustration und vielleicht auch Selbstzweifel liegen viel näher. Ob das religiöse Werben Erfolg hat, wird sich allenfalls später erweisen. In Athen hat es noch mehrere hundert Jahre gedauert, denn erst um die Mitte des 4. Jahrhunderts hören wir von christlichen Kirchen in der griechischen Metropole. Da waren die anderen christlichen Gemeinden im griechischen Raum, wie Philippi, Thessalonich oder Korinth, längst etabliert, ganz zu schweigen von den Gemeinden in Kleinasien oder Rom. Dennoch ist das Beispiel des Paulus in Athen ein wichtiges Modell für unsere Zeit. Auch heute ist es ja durchaus üblich, religiös zu sein, ohne ein bestimmtes Bekenntnis oder gar eine konfessionelle Entschiedenheit zu pflegen. Die Dresdner Religionsphilosophin Hanna Barbara Gerl-Falkowitz sieht im Auftritt des Paulus in Athen deshalb durchaus eine Katechese für unsere Zeit.
Ich glaube, dass Paulus genau die richtige Zielrichtung vor sich hat, nämlich die Überlegung, dass viele Leute um ein Gottesproblem kreisen, aber natürlich keine Sprache haben, keine Grammatik dafür, keine Texte, auch nicht gelernt haben, sich da auszudrücken. Da bleibt so eine etwas dumpfe Empfindung. Paulus würde sagen, das ist alles wunderbar, damit kann ich genau arbeiten. Das heißt, ich versuche jetzt von meiner eigenen Erfahrung, so würde er sagen, klarzumachen, was sich da abspielt. Es ist sozusagen eine Jagd schon im Gange. Etwas treibt mich, drängt mich. Ich kann es zulassen, ich kann es auch ablehnen. Aber Paulus würde sagen, in dieser Jagd war ich auch gewesen. Und etwas hat mich da ergriffen. Und ich kann euch sagen, wie das abläuft, wenn ihr euch diesem Ergreifen auch mal stellt. Oder wenn ihr den Ruf zulasst, der ja möglicherweise auch im Unbewussten kommt. Und Paulus sagt ja gewaltige Dinge in sehr einfachen Sätzen. Und ich denke, jemand, der aus einer solchen eigenen Erschütterung kommt, kann auch andere erschüttern. Ich könnte mir vorstellen, dass das sehr gut gehen würde.